Die deutsche Autoindustrie steckt in der Krise. Das ist kein vages Gefühl mehr. Dafür gibt's Belege. VW kämpft mit Problemen und hat die seit Jahrzehnten bestehende Beschäftigungssicherung gekündigt. BMW kam diese Woche mit einer Gewinnwarnung um die Ecke, ja, und selbst die EU-Kommission zeigt sich alarmiert. Und neben den Autobauern selbst trifft diese Krise auch zig Zulieferfirmen. Wie es den Beschäftigten dort gerade geht, hören wir gleich. Und damit hallo zu dieser Folge Arbeitsplatz.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
Hab ich meinen Job nächstes Jahr noch oder nicht? Das fragen sich gerade doch einige in der Autoindustrie, denn die Luft wird spürbar dünner, auch bei den Zulieferern. Es trifft große wie kleine. ZF will binnen 4 Jahren 14.000 Stellen in Deutschland einsparen. Der Stoßdämpferhersteller Bilstein in Mandern 200. Michelin schließt sein Werk in Trier. Was all das mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedenster Zulieferer macht, hat Wolfgang Brauer sie gefragt.
Schönes Erlebnis ist es nicht, wenn Sie sehen, da müssen 10 Kollegen gehen, dann müssen 17 Kollegen gehen. Ist kein gutes Gefühl, weil man hat zusammen gearbeitet. Man sieht, dass Familien ihre Existenz verlieren.
Ja, Angst um Arbeitsplatz habe ich schon, weil man hängt eine Familie dran. Haus ist finanziert, Frau und Kinder sind zu Hause. Ich bin der Hauptverdiener. Wenn das wegfällt, dann geht ganz schnell die Hütte aufflöten.
Wenn man dann berechnet, dass vielleicht bis nächstes Jahr mit den ganzen Firmen, die jetzt zumachen und abbauen, ein paar hundert Leute hier allein in der Region schon wieder arbeitslos sind und arbeitssuchend sind, ist erschreckend. Und die Angst ist wirklich bei den Leuten massiv. Das dazu führt, dass die Leute auch wirklich krank werden. Also die psychische Belastung im Moment ist sehr groß bei der Belegschaft.
Klagen diese Mitarbeiter aus Automobilzulieferfirmen der Region Betzdorf im Westerwald. Sascha Steinhauser kennt als Betriebsratsvorsitzender die Sorgen seiner Kolleginnen und Kollegen. Für ihn ist klar, warum es in seiner Branche schon lange nicht mehr rund läuft.
Der Verbrenner hat gehakt, jetzt hakt der Verbrenner nicht mehr, jetzt hakt das E-Auto. Und ja, allgemein, die Neuzulassungen sind weniger geworden und dadurch werden die Arbeitsplätze weniger.
Seine Firma hatte vor 5 Jahren noch 400 Arbeitsplätze, heute nur noch 250. Auch in diesem Jahr wurden Stellen abgebaut.
Energie ist gestiegen, Materialkosten sind gestiegen. Und wenn Sie da eine Steigerung von 30% haben, das muss auch alles mal verdient werden.
Ein anderer Zulieferbetrieb, ein weiterer Betriebsrat, ähnliche Stimmung. Auch Yücel Öztürk macht sich Sorgen um die Arbeitsplätze in seiner Branche.
Ich sage das radikal, Industriestandort Deutschland ist kaputt. Ich möchte als Arbeitnehmer die Industriearbeitsplätze in Deutschland halten. Ob die OEMs das halten wollen, da habe ich meine Frage.
OEMs, das sind die großen Autokonzerne. Viele von ihnen haben aus Kostengründen Produktionsstandorte ins Ausland verlegt. Gerade für kleine Automobilzulieferer wie in Rheinland-Pfalz ist es keine Alternative. Sie können nicht globalisieren und ins Ausland abwandern. Stattdessen hoffen sie auf eine bessere Konjunktur und auf eine andere Wirtschaftspolitik. Die wünscht sich auch Florian Bertram, der in einem Zulieferbetrieb Maschinen programmiert.
Die Politik sollte definitiv mehr machen für die Menschen und auch für die Industrie, dass die Standorte erhalten bleiben, damit die Menschen letzten Endes mehr Brötchen am Teller haben.
Große Sorgen also aktuell bei den Beschäftigten? Zu Recht? Die Frage gebe ich weiter an Birgit Prima, Chefredakteurin von Auto, Motor und Sport.
Ja, das würde ich schon sagen. Wir befinden uns wirklich in einer tiefen Krise. Das ist keine Schaumschlägerei von irgendeiner Seite, wo es einfach nur um Interessen geht, sondern wir müssen schon sehen, dass Verkäufe zurückgehen, dass wir Probleme am Standort Deutschland haben, die sehr vielfältig sind, hohe Produktionskosten, hohe Energiekosten, hohe Lohnkosten bei einer zunehmenden Kaufzurückhaltung. Also ja, die Situation ist wirklich sehr ernst zu nehmen.
Wenn wir uns diese Krise angucken, wie konnten wir da reingeraten? Die deutsche Autoindustrie war eine der Vorzeigebranchen. Wie konnte ausgerechnet die so tief fallen?
Ich glaube, die Gründe sind sehr vielfältig. Ganz vorneweg haben sicherlich auch die Erhöhung, die hohe Inflation, die wir in Deutschland haben, mit dazu beigetragen, dass Menschen einfach nicht mehr so viel Geld investieren wollen. Autos sind in den letzten Jahren unglaublich teuer geworden. Das ist nicht einfach nur so, weil ein Unternehmen mehr Geld verdienen wollte, sondern es gibt ja auch viele technische Erfordernisse, Abgasregelungen, Sicherheitskonzepte, die einfach dazu beitragen, dass Autos schon im Grundpreis deutlich teurer geworden sind. Dann hat die Autoindustrie versucht, auch ein bisschen gegenzusteuern, indem sie halt Modellvarianten rausnehmen, was per se eigentlich Sinn macht. Aber es hat dann auch dazu geführt, dass viele Basis-Einstiegsvarianten gestrichen wurden und Autos über Nacht um mehrere tausend Euro quasi teurer wurden. Und in Deutschland tun wir uns halt enorm schwer mit diesem Transformationsprozess. Wir diskutieren sehr, sehr kritisch die Einführung der Elektromobilität. Das mag aus der Sicht des Einzelnen sicher auch richtig sein, dass er Fragen stellt, was ist denn mit der Ladesäuleninfrastruktur? Was ist denn hinterher mit dem Wiederverkaufswert? Andere Länder in Europa und auch weltweit tun sich damit leichter als in Deutschland.
Mhm. Also wir sehen, es ist wirklich eine komplizierte Gesamtgemengelage. Kommt die Branche da aus eigener Kraft wieder raus oder braucht es dafür vielleicht auch staatliche Unterstützung?
Ich glaube, dass die deutsche Automobilindustrie nach wie vor sehr, sehr stark ist und das Potenzial hat, da wieder rauszukommen. Das gelingt traditionell aber den Premiumherstellern wie BMW und Mercedes leichter als einem ja wirklich auf den letzten Euro aufgetakteten Volumenhersteller wie VW. Ich halte es nach wie vor für einen Fehler, dass wir über Nacht die Förderprämie für Elektroautos gestrichen haben. Das hat die Menschen zusätzlich verunsichert, wenn sie überhaupt in so eine Investition treten wollen. Wenn dann die Regierung über Nacht sagt, nee, unterstützen wir nicht mehr, das halte ich wirklich für auch pädagogisch völlig falsch. Genauso wie die Diskussion um die Strafzölle, was chinesische Autos angeht. Ich glaube schon, dass die Politik signalisieren sollte, dass sie mit dabei sind, dass sie bereit sind zu unterstützen. Auf der anderen Seite brauchen wir eben auch ganz klare Signale innerhalb der EU. Was wird denn jetzt eigentlich aus dem Verbrenner aus? Oliver Blume, VW-Konzernchef, hat ja selber in diesen Tagen nochmal gesagt, er wünscht sich diese Diskussion nicht, dass wir wieder anfangen, ob wir die Verbrenner länger bauen als ursprünglich geplant, weil das die Investitionskosten der Hersteller nochmal hochtreibt.
Mhm. Ja, und gleichzeitig sind dann jetzt in dieser Woche auch noch die Tarifverhandlungen in der Metallbranche für fast 4 Millionen Beschäftigte gestartet. Die IG Metall fordert 170 Euro mehr für Azubis und 7% mehr Geld für alle anderen. Jetzt argumentieren die Autoarbeitgeber ja oft, dass die Forderungen im Moment überhaupt nicht mehr in ihre Welt passen. Stimmt das diesmal?
Das ist natürlich, wenn ich darüber nachdenke, dass Auszubildende ein bisschen Geld mehr bekommen, dann hat man den Impuls zu sagen, ja komm, gibt ihnen das Geld. Auf der anderen Seite ist es aktuell wirklich so, dass der VW-Konzern zum Beispiel, wenn er ein Auto verkauft, das 30.000 Euro kostet, hinterher gerade nochmal 700 Euro Gewinn in der Kasse behält. Also die Situation ist schon sehr, sehr schwierig. Und natürlich brauchen wir auch gut verdienende Mitarbeiter oder auch Menschen in Deutschland, die überhaupt in der Lage sind, solche Produkte zu kaufen. Es bringt uns ja auch nichts, wenn wir uns an der Arbeitnehmerfront kaputt sparen. Aber ich glaube, hier braucht es von beiden Seiten wirklich ein gefühlvolles Händchen, um gemeinsam, und das können wir auch besonders im Fall von VW, nur gemeinsam auch mit den Gewerkschaften schaffen, aus dieser Krise rauszukommen.
Sagt Birgit Prima, Chefredakteurin von Auto, Motor und Sport. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
So, noch schnell zwei Pakete zur Post und ein Einschreiben. Wobei, die Post ist ja oft gar keine Post mehr im eigentlichen Sinne, sondern so eine Partnerfiliale. Also quasi Selbstständige, die im Auftrag der Post Briefe und Pakete annehmen und die oft nebenbei noch ein anderes Geschäft betreiben. Es gibt aber ein Problem, denn offenbar finden sich nicht genug Leute, die diesen Job machen wollen. In Göbrichen bei Pforzheim zum Beispiel müsste es eigentlich eine Filiale geben, gibt's aber nicht. Und deshalb müssen alle, die was verschicken wollen, in den Nachbarort Bauschlott. Dort hat Beate Völkers in ihrer Postagentur deshalb gut zu tun. Felix Fnuck hat sie besucht.
Hallo, guten Morgen, Erika.
Ja, hallo.
Das ist Beate Völkers Welt. Ein kleiner Laden direkt im Gebäude des Rathauses in Bauschlott. Es ist zwar noch früh, aber trotzdem kommen beständig Leute in ihren kleinen Laden. Der Kontakt mit den Kunden macht ihr sichtlich Spaß.
Man kennt jeden. Es ist einfach, es macht Spaß. Also so geht mir's. Ich wohne hier im Ort. Es ist so schon meins mit den Kunden.
Bei ihr gehen Briefe und Pakete über den Tresen. Sie ist selbstständig und hat eine Kooperation mit der Post. Eine sogenannte Postagentur. Nebenher nimmt sie Wäsche und Lottoscheine an und verkauft noch Grußkarten oder ein paar Dekoartikel. Das muss sie auch, denn sonst würde sich das alles nicht lohnen, meint sie. Reich würde sie mit Paket- und Briefannahmen jedenfalls nicht.
Also ich sage immer, wenn ich Vollzeit arbeite gehe für den Mindestlohn, hätte ich mehr. Weil da hätte ich Urlaub, was ich da nicht habe.
Als nächstes am Tresen steht Brigitte Bossert. Sie kommt aus dem Nachbarort, seitdem es dort keine Filiale mehr gibt. Für sie nicht so schlimm, denn sie sei ja noch mobil, aber...
Schon schade. Für viele Menschen, die halt nicht mobil sind oder kein Auto haben, die sind dann halt, ja, etwas verlassen.
Für Beate Völker wird die Arbeit immer mehr, denn ihre Filiale ist inzwischen weit und breit die einzige. Das ist aber noch nicht alles.
Ich finde, seit Corona ist es extrem mehr geworden mit den ganzen Paketen Retouren, weil man einfach nicht mehr so viel einkauft. in die Läden, sondern weil viele bestellen.
Nicht nur die viele Arbeit sei anstrengend, sondern auch die Regel, dass eine Postfiliale fast immer geöffnet sein müsse, heißt kein Urlaub. Beate Völker hat in ihrer etwas größeren Postagentur noch eine Aushilfe, aber gerade für kleinere sogenannte Postshops, die keine Aushilfe haben, sei die Urlaubsregel fatal.
Jetzt bei sowas, da sollte sie das ein bisschen lockern, dass die zumachen dürfen, weil die möchte ja irgendwann auch mal einen Urlaub. Das ist immer schwierig bei sowas. So hätte sie vielleicht eher jemand finden.
Viel Arbeit, wenig Freizeit und nicht einmal viel Geld. Für viele wird das nicht verlockend klingen. Ganz anders ist es für Beate Völker.
Also ich bin zufrieden, mir macht es Spaß und ich will auch noch eine Weile da bleiben.
Laut Post steigen gerade die Zahlen der fehlenden Filialen eher noch weiter. Teilweise sollen Postautomaten das Problem lösen und die Wege für die Kunden kurz halten.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Das ist Martin Werle und Tina aus Kirchheim hat uns die Frage geschickt, über die wir heute sprechen wollen. Sie schreibt, ich arbeite in einem Bürojob und komme mit der ganzen Nachrichtenflut allmählich nicht mehr klar. Vor allem betriebsinterne Mails haben stark zugenommen. Seit Corona schreiben die Kollegen jetzt auch noch ständig über Teams und das Telefon klingelt ja auch weiter. Wenn ich alle Anfragen bearbeite, bleibt meine eigentliche Arbeit liegen und wenn ich meine Arbeit mache, bleiben die Nachrichten unbeantwortet. Das stresst mich riesig. Was kann ich tun?
Das geht heute vielen Mitarbeiterinnen so wie Ihnen, Tina, dass die überlastet sind, dass die nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht, dass die überflutet werden von Nachrichten, von Mails, von Messages und so weiter und so fort. Was können Sie tun? Ich empfehle Ihnen das Eisenhower-Prinzip, benannt nach dem ehemaligen US-Präsidenten. Schauen Sie also bei jeder Aufgabe genau hin, ob diese Aufgabe nur dringend ist. Wenn etwas nur dringend ist, aber in Wirklichkeit unwichtig, dann sollten Sie es lassen. Wenn etwas aber dringend ist und zugleich wichtig ist, dann sollten Sie sich genau auf diese Vorgänge konzentrieren. Wenn Sie dieses System im Kopf haben, sich also zu fragen, ist etwas nur dringend oder ist es auch gleichzeitig wichtig, dann werden viele alltägliche Aufgaben erstmal zur Seite rücken. Dann können Sie sich konzentrieren auf das Wichtige und dann können Sie zum Beispiel Messages und Mails, die nicht so wichtig sind, auch mal unbeantwortet lassen oder ganz kurz darauf antworten und Sie können sich konzentrieren auf das, was über Ihren Erfolg im Job entscheidet.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war unser SWR1 Arbeitsplatz-Podcast für diese Woche. Wenn ihr kein Jobthema mehr verpassen wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da. Freuen wir uns immer drüber. Macht's gut.
Eins gehört. SWR 1.